mit freundlicher Unterstützung von Metcan One Stop und Cango.
Ja, da seid ihr ja. Ich bin auch wieder da aus dem Urlaub. Herzlich willkommen bei den DHV News. Ich kann berichten, dass man mit so einem schönen Regenhut auch super in die Sonne gehen kann und den als Sonnenhut benutzen. Ansonsten gucken wir zurück auf 3 Wochen seit den letzten DHV News. Ich hatte also neben vielen Terminen, E-Mail-Bergen und To-Dos auch reichlich zu tun, was jetzt diese ganze News-Durchforsterei angeht. Und das Ergebnis des sehr wichtigsten Sachen, die ich denke, die erzählenswert sind, seht ihr in diesen News. Also fangen wir mal an. Der erste Punkt ist das Wakengesetz. Da gibt es vielleicht nicht die meisten Neuigkeiten, aber das ist natürlich das, was am meisten gerade euch, vielen von euch, unter den Nägeln brennt, weil es eben das aktuelle Gesetzgebungsprojekt ist, das viele betrifft, nämlich die Reduzierung der Möglichkeiten für Cannabis als Medizin. Gesundheitsministerin Wacken möchte ja die Online-Verschreibungen stark zurückdrängen, beziehungsweise Erstrezepte und einmal im Jahr dann auch ein neues Rezept nur beim stationären Arzt vor Ort machen, nicht mehr online, und überhaupt keinen Versand mehr von Cannabis aus der Online-Apotheke, also zurück in die Steinzeit sozusagen. Und da gab es jetzt Gerüchte, dass das schon am 10.09. im Bundeskabinett sein soll, dieses Gesetz. Das ist aber jetzt wohl doch nicht der Fall. Also nach meinen neuesten Informationen kurz vor der Sendung haben die Spatzen von den Dächern gepfiffen, dass es wohl doch nicht nächste Woche schon im Bundeskabinett ist, sondern erst am 8.10., wer weiß, vielleicht auch noch später. Und dazu passt auch ein Statement von Carmen Wegge, das jetzt schon ein bisschen älter ist, aber ziemlich klar auch sagt, der Gesetzentwurf in der aktuellen Fassung werden wir in keinem Fall mittragen. Ich verlinke euch ihr längeres Statement auf abgeordnetenwatch.de, wie immer in der Videobeschreibung. Offensichtlich sind sich da CDU und SPD nicht einig. Und wenn jetzt schon vor der Verabschiedung im Bundeskabinett da noch Beratungsbedarf ist, dann könnte das wohl auch darauf zurückgehen, dass nicht nur die SPD-Bundestagsfraktion da schon anmeldet, dass sie Änderungsbedarf hat, sondern auch die SPD-Minister im Boot sind. Denn im Bundeskabinett geht es ja erstmal um den Regierungsentwurf dieses Gesetzes, wo sich dann eben beide Koalitionspartner innerhalb der Regierung, also die Minister, einig sein sollten, damit es überhaupt durchs Bundeskabinett gehen kann. Wenn die SPD da auch bei den Ministern schon die im Boot hat und die auch sagen, nee, so nicht, wir wollen da Veränderungen sehen, dann ist eben Diskussionsbedarf und es geht nicht durch den Bundesrat. Ich habe auch noch keinen Entwurf gesehen für diesen Kabinettsbeschluss sozusagen, für den Kabinettsentwurf dieses Gesetzes. Bis jetzt ist ja nur der Referentenentwurf bekannt, der nur aus dem Gesundheitsministerium kommt. Den haben wir auch, dazu haben wir Stellung genommen. Das hatte ich ja auch schon vorgestellt. Ich verlinke euch unsere Stellungnahme nochmal in der Videobeschreibung. Und es gab viele andere Stellungnahmen, die natürlich diesen Vorstoß kritisch gesehen haben. Und insofern ist es interessant, wie viele dieser Eingebungen das Gesundheitsministerium vielleicht jetzt schon eingearbeitet hat und den Entwurf möglicherweise jetzt schon verändert hat, bevor das ins Bundeskabinett geht. Ja, all das ist jetzt keine Riesennachricht, außer so schnell wird es nicht gehen, wie es zuletzt gesagt wurde. Nicht jetzt schon im September, sondern vermutlich erst im Oktober wird die Bundesregierung da mit einem weiteren Vorstoß oder dem nächsten Schritt vorwärts kommen. Und ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit, es bleibt spannend. Vielleicht wird ja auch so ein Kabinettsentwurf vorher schon irgendwann mal bekannt. Da bin ich selber gespannt drauf, ja, ob die vielleicht schon sagen, ja gut, Online-Arztgespräche sind auch in Ordnung. Jetzt komme ich mal zu Streeck-Interviews, die es gab in der letzten Woche insbesondere. Da waren interessante Sachen dabei. Also man merkt richtig, dass Streeck jetzt kein typischer CDU-Vertreter ist, wie die Vorgängerinnen, beziehungsweise CSU waren ja die Vorgängerinnen, Mortler und Ludwig, und die voll ja Parteilinie mehr oder weniger vertreten haben und da nicht viel zum Nachdenken angeregt haben. Streeck ist da tatsächlich eher Wissenschaftler, aber eben auch noch nicht so wirklich in der Drogenthematik drin. Er muss da auch erstmal einarbeiten und man sieht ihn quasi dabei zu, wie er jetzt irgendwie Drogenbeauftragter wird und sich besser auskennt. Aber es kommen eben sehr gemischte Statements von ihm und deswegen will ich da mal drauf eingehen, weil vielleicht lassen die auch schon mal ein bisschen drauf blicken, wie die Gesamtregierung vorhat, zum Beispiel beim medizinischen Cannabis vorwärts zu gehen. Aber er gibt auch durchaus ein paar Impulse, die eben über die Unionslinie hinausgehen, ja, und da ist er durchaus auch Vorreiter. Also gehen wir mal rein. Es gab ein RP-Online-Interview, wo er sich gegen Blüten ausgesprochen hat. Ja, das war der größte Aufreger. Blüten werden meist geraucht, sagt er, schädigen die Lunge, erhöhen das Krebsrisiko, was übrigens auch nicht erwiesen ist. Und er sagt, also für die Behandlung von Schmerzen, Epilepsie und so weiter sind Kapseln und Tropfen die medizinisch sinnvolle Form. Präzise, dosierbar, evidenzbasiert, sicher, sagt er. Ja, schöne Schlagworte. Und er sagt, deshalb bin ich dafür, dass Cannabisblüten nicht mehr verschrieben werden. Na, er will die Blüten komplett aus dem Medizinbereich raushaben. Und er hat natürlich dabei total nicht erkannt, dass die Blüten gebraucht werden für einen schnellen Wirkungseintritt, weil Inhalation nun mal die schnellste Wirkung verspricht. Durch die Atmung über die Lunge geht es halt am schnellsten mit der Wirkung und das ist in vielen Fällen eben auch wichtig, ja, dass man da eine schnelle Wirkung erzielt. Und das geht eben per Inhalation. Und er liegt ja auch nicht richtig, dass jetzt Blüten meistens geraucht werden. Gerade bei Patienten kann man schon davon ausgehen, dass ein hoher Anteil von Verdampfungsgeräten da auch mit im Spiel sind, sodass da eben die ganzen Lungenschäden eigentlich auch keine Rolle mehr spielen. Weiter sagt er aber auch in diesem Interview bei RP Online, dass die Eigenanbau- und Besitzmenge nicht zusammenpassen. Ja, er sagt also, aus drei Pflanzen kann man mit dem grünen Daumen ein Kilo Gras rausholen, womit er grundsätzlich recht hat, auch wenn die meisten eher kleinere Pflanzen haben und eher vielleicht 40 Gramm aus einer Pflanze rausholen oder auch mal 30. Aber theoretisch stimmt es natürlich, wenn ich drei Pflanzen im Garten anbaue, die Riesenbäume werden und so, ist das natürlich möglich. Jedenfalls sagt er auch, 50 Gramm ist zu wenig und damit hat er auf jeden Fall recht. Das ist ja auch unsere Kritik an der ganzen Geschichte. 50 Gramm Obergrenze ist Blödsinn, ja, also wobei gerne auch mehr als drei Pflanzen sein dürfen. Und man weiß nicht so recht, in welche Richtung strebt er will. Will er weniger Pflanzen, will er mehr Besitzmenge? Ja, das liegt ganz klar. Aber er hat auf jeden Fall die Sache erkannt, dass das eine der größten Unsinnigkeiten in diesem Gesetz ist, drei Pflanzen und 50 Gramm, dass das einfach nicht hinhaut und dass da auf jeden Fall Änderungsbedarf ist, in welche Richtung auch immer. Dann sagt er bei der Evaluierung, die ja jetzt ansteht im Herbst und die Koalition, die im Vertrag drinstehen hat, nach der Evaluierung im Herbst, wollen wir das Gesetz verändern und so weiter. Das sagt er auch, aber er sagt auch immer dazu, dass die ersten Ergebnisse jetzt im Herbst erwartet werden und die nächsten im Frühjahr. Das hat er auch schon mehrfach gesagt, jetzt auch wieder, sodass man daraus schließen kann, dass er nicht jetzt schon im Herbst sofort Nägel mit Köpfen machen will, sondern dass auch sinnvoll sein könnte, den nächsten Evaluierungsschritt im April durchaus noch abzuwarten. Zumal ja bis jetzt noch gar kein ganzes Kalenderjahr vergangen ist, seit das Gesetz in Kraft getreten ist im April 2024. Und das macht ja schon Sinn, ein ganzes Jahr zu vergleichen nach dem Inkrafttreten des Gesetzes mit einem ganzen Jahr vorher. Ja, sonst hat man überhaupt keine soliden Daten und das scheint er auch verstanden zu haben. Und er explizit sagte, wir müssen uns einige Zahlen ansehen, darunter die Entwicklung des Schwarzmarktes, Unfallstatistik im Straßenverkehr, Anzahl der Konsumenten, aber auch eine Zunahme von Cannabis-induzierten Psychosen. Das sind alles Bereiche, wo jetzt meiner Meinung nach keine großartigen Probleme aufgetreten sind durch das Cannabis-Gesetz. Teilweise auch Verbesserungen, eben zum Beispiel Entwicklung des Schwarzmarkts, da ist sicherlich Verbesserungen gegeben. Also ist da auch jedenfalls aus seiner Richtung kein Riesenrückschritt zu erwarten, wenn er sieht, passt so, ja, wenn die eben die Ergebnisse vorgelegt werden, der Evaluierung. Außerdem sagt er, dass er Drogenkonsumräume für sinnvoll hält, die in Städten zur Verfügung gestellt werden, um Konsumenten von der Straße zu holen und auch von den Spielplätzen und so weiter. Und da ist er ja mit der Union durchaus nicht überall einer Meinung. Ja, gerade in Bayern, die sind ja hart dagegen, gibt es keine Drogenkonsumräume. Auch im Osten gibt es kaum Drogenkonsumräume. Da macht er also wiederum quasi den Vorreiter. Jetzt mal zum anderen Interview in der Zeit, drei Tage später, 28.08., wo er unter anderem wieder wiederholt das Statement pro Konsumräume, aber auch pro Drug-Checking. Er ist also auch dafür, Drug-Checking weiter auszubauen, dass es eben in mehr Städten möglich ist, was ja im Moment insbesondere Pillen und Pulver betrifft. Aber sicherlich eine sinnvolle Maßnahme, um überhaupt auch immer Daten zu kriegen über den Markt, was wird da überhaupt verkauft, und eben auch vor gefährlichen Stoffen zu warnen, die da unterwegs sind. Und er hat auch in dem Interview kein Statement mehr abgegeben zu Blüten in der Medizin. Ja, vielleicht haben da bestimmte Lobbyaktionen schon gewirkt, über die ich gleich nochmal kurz sprechen werde. Vielleicht hat das auch nur nicht ins Interview gepasst. Auf jeden Fall hat er nicht nochmal gesagt, dass er dagegen ist, Blüten zu verschreiben. Also möglicherweise ein Learning. Und er hat wieder gesagt, also Widerspruch zwischen drei Pflanzen und 50 Gramm. Und er hat auch wieder auf den Zwischenbericht im Frühjahr hingewiesen. Ja, das sind so die Sachen, die konsistent sind.
Also durchaus interessant, durchaus auch Vorreitersachen dabei, aber eben mit den Blüten der Medizin zum Beispiel auch Sachen, wo man denkt, so, guck dir das immer genau an. Ja, wäre schon schick, wenn man da irgendwie soweit Evidenz reinbringen könnten, dass die Blüten jetzt kein Drama sind. Und dann haben wir tatsächlich jetzt passend dazu zur Evaluierung eine erste große angelegte Studie vorliegen. Und zwar die von Bernd Werse, Anke Stahlwitz und anderen. Larissa Steimle war noch dabei, also Bernd Werse und Larissa Steimle von der Uni in Frankfurt und Anke Stahlwitz von der Evangelischen Hochschule in Freiburg. Die haben eine Umfrage gemacht, zu der wir hier auch aufgerufen haben, mit 11.471 Menschen, die sehr interessante Ergebnisse gebracht haben. Die meisten davon sind übrigens häufig konsumierende Menschen, also nicht eine Standardstichprobe von allen Konsumenten. Gelegenheitskonsumenten haben weniger mitgemacht. Das Ganze ist also insofern nicht repräsentativ, aber eine Auswirkung auf den Schwarzmarkt sogar überrepräsentativ quasi, weil natürlich die Vielkonsumenten einen viel größeren Teil des Verbrauchs ausmachen. Ja, also ich glaube, 20% der Konsumenten machen mindestens die Hälfte des gesamten Verbrauchs aus, weil die eben natürlich bei täglichen Konsumenten zum Beispiel viel, viel mehr Cannabis verbrauchen, als die, die nur ein paar Mal im Jahr konsumieren. Also kommen wir mal zu den Ergebnissen. 49% dieser Befragten versorgen sich hauptsächlich über Eigenanbau, also fast die Hälfte. Weitere 29% haben Apotheken als Hauptquelle. Und nur 20% von denen haben überhaupt noch eine illegale Quelle genutzt. Also ich habe ja sowieso erwartet, dass der Bezug über illegale Quellen deutlich reduziert worden ist. Aber nur noch 20% der Vielkonsumenten, die überhaupt illegale Quellen nutzen und fast also 80% auf Eigenanbau und Apotheken gegangen sind, also das ist schon ein Hammerergebnis. Und das spricht schon dafür, dass also ein erheblicher Rückgang des Schwarzmarkts gegeben sein muss eigentlich bei solchen Ergebnissen. Gerade wenn man eben überwiegend Vielkonsumenten da in der Kohorte hat, die da mitgemacht hat. Ansonsten ist da auch noch mit drin, was bei der ECO kann, bei der offiziellen Evaluierung wahrscheinlich jetzt keine so große Rolle spielen wird, dass sich eine deutliche Mehrheit subjektiv erheblich entlastet fühlt durch das Cannabisgesetz, eben nicht mehr verfolgt. Und das ist ja auch ein Wert an sich, ja, dass die Leute sich nicht mehr staatlich verfolgt fühlen, die auch harmlos sind und ja jetzt auch anerkannt ist, dass Cannabiskonsum jetzt nicht per se gesellschaftsschädlich ist oder sonst wie zwingend problematisch, ja, oder moralisch verwerflich oder so. Und es ist eben auch ein Wert an sich, wenn die Leute nicht mehr verfolgt werden. Und geht nicht nur darum, wie sich deren Gesundheit entwickelt hat, sondern sollte auch darum gehen, dass man halt Leute nicht und sie nicht bestraft. Wo das nicht so eindeutig ist, ist die Änderung im Straßenverkehr. Da fühlt sich die Mehrheit tatsächlich nicht entlastet. Ja, nur eine Minderheit fühlt sich durch diese Heraufsetzung des Grenzwertes entlastet. Was bei vielen Konsumenten durchaus auch Sinn macht. Ja, da ist in vielen Fällen der 3,5 Nanogramm Grenzwert immer noch ein Problem, dass sie auch am nächsten Tag, wenn sie nüchtern fahren, über diesem Wert liegen. Da wäre eher sicherlich eine Entlastung für Leute zu erwarten, die nicht so viel konsumieren. Es gibt weitere interessante Ergebnisse dieser Studie, die könnt ihr nachlesen. Ich habe den Projektbericht verlinkt natürlich hier unten. Außerdem habe ich euch verlinkt ein Interview, in dem Bernd Werse mehr zu Wort kommt und ein Radiointerview, das kurz vor Aufnahme dieser DHV-News noch rausgekommen ist mit Anke Stahlwitz aus Frankfurt. Ja, und in den restlichen Infos geht es zum Beispiel noch darum, wie viel in der Öffentlichkeit konsumiert wird und zwar auch aufgeteilt in Erwachsene und Jugendliche zum Beispiel. Jugendliche konsumieren eher noch in der Öffentlichkeit, Erwachsene tendenziell eher im privaten Raum oder auch Unterschiede in der Konsumart und Motivation zwischen Männern und Frauen. Also wenn ihr da noch mehr wissen wollt, schaut mal rein in die Studie. Ansonsten, wirklich interessantes Ergebnis, was die legalen Quellen angeht. Nächster Punkt, die DHV Halle, der Gerichtsprozess hat stattgefunden. Ihr habt ja hier bestimmt schon mitbekommen, dass wir da einen Prozess fördern bei unserer Ortsgruppe, die Stecklinge verteilt hat auf dem Marktplatz, an Erwachsene ausdrücklich natürlich nur, und da eine Anklage hatte wegen Anbau von vielen Hanfpflanzen. Ja, da geht es ja immer um die Frage, welche Definition hat ein Steckling? Weil Stecklinge sind ja nicht verboten, Stecklinge dürfen auch gehandelt werden, Stecklinge dürfen in unbegrenzter Anzahl besessen werden, was natürlich beim Eigenanbau zu Hause auch wichtig ist, dass man ein paar kleine Pflänzchen nachwachsen lassen kann und dann die starken eben nur leben lassen kann in der Blüte und eben nur die Weibchen und so weiter. Deswegen ist es ein wichtiger Punkt. Und viele Staatsanwaltschaften sagen ja schon, also kleinste Pflanzen sind dann schon irgendwie Cannabispflanzen und kein Vermehrungsmaterial mehr. Wichtiger Punkt, der ungeklärt ist bis jetzt vor Gericht. Deswegen unterstützen wir diesen Prozess. Und in erster Instanz ist tatsächlich die Sprecherin unserer Ortsgruppe, Angelika Saidi, verurteilt worden. Und zwar zu 20 Tagessätzen à 28 Euro. Das heißt, das Amtsgericht in Halle hat tatsächlich diese Stecklinge, die da verschenkt worden sind, als Cannabispflanzen angesehen. Das ist uns ganz recht so, weil wir wollen ja eine Klärung bei höheren Instanzen und nicht nur beim Amtsgericht in Halle. Und wenn die jetzt da eine Einstellung gemacht hätten, dieses Verfahrens oder einen Freispruch, dann wäre es zwar nett gewesen erstmal, aber hätte natürlich nicht so eine bundesweite Auswirkung wie ein Urteil auf einer höheren Ebene. Deswegen sind wir mit der Verurteilung ganz zufrieden, haben auch damit gerechnet und werden natürlich auf jeden Fall in die nächste Instanz gehen. Wir sind ganz entspannt mit diesem Ergebnis. Ansonsten hätte es ja sein können, dass zum Beispiel die Staatsanwaltschaft in Halle keinen Widerspruch eingelegt hätte gegen einen Freispruch, sodass es eben gar nicht mehr in eine höhere Instanz gegangen wäre. Insofern alles gut, es kommt jetzt auf die nächste Instanz und wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Die Schweiz hat einen Entwurf für ein Legalisierungsgesetz vorgelegt. Das brodelt da schon relativ lange. Da gab es auch im Februar schon mal einen Beschluss dazu. Jetzt geht es in die nächste Runde. Und die zuständige Nationalratskommission hat diesen Entwurf in die Vernehmlassung gegeben bis zum 1. Dezember. Also das hat jetzt auch alles noch Zeit, das dauert jetzt auch alles noch ewig. Also dieses Jahr wird da mit Sicherheit nichts mehr verabschiedet. Aber immerhin, es geht vorwärts und die Schweiz ist damit das entscheidende europäische Land in der ganz vorne der ersten Reihe zur Legalisierung von Cannabis. Ja, kein anderes europäisches Land hat im Moment offiziell den Plan, Cannabis zu legalisieren. Nachdem Deutschland und Tschechien zuletzt aufgegeben haben, ist die Schweiz noch dabei, auch als Nicht-EU-Land ein bisschen einfacher, weil die eben mit EU-Recht kein Problem haben. Ja, und das, wenn ich sage Legalisierungsgesetz, dann meine ich natürlich auch den Verkauf von Cannabis an Erwachsene, der da geregelt werden soll. Und dazu mal ein paar Details. Minderjährige sollen natürlich kein Cannabis erhalten. Jede Art von Werbung soll strikt verboten sein. Und es soll natürlich alles nur mit Bewilligung stattfinden, Herstellung und so weiter. Ja, da brauchst du Lizenzen. Cannabisprodukte müssen strengen Qualitätsanforderungen entsprechen, ja, neutral verpackt sein, also ein paar Standardsachen irgendwie. Interessant finde ich aber vor allen Dingen den Punkt, der Verkauf von Cannabisprodukten soll nicht gewinnorientiert sein. Also das ist mir so ein bisschen schleierhaft, wie das am Ende funktionieren soll. Es soll nur eine begrenzte Anzahl von Verkaufsstellen geben, die von den Kantonen eine Konzession erhalten sollen. Und die Kantone können auch selbst das Verkaufsrecht wahrnehmen oder an Gemeinden übertragen. Ja, da kann es also Shops geben, Verkaufsstellen für Cannabis, die direkt von der Gemeinde oder vom Kanton betrieben werden, wenn die das wollen. Ansonsten können sie Lizenzen abgeben an Unternehmen, die aber keine Gewinne machen sollen beim Verkauf. Ja, von daher keine Ahnung, warum das jetzt irgendwer sonst machen sollen wollte, irgendwollen sollte, wenn man da überhaupt keinen Gewinn mal machen darf. Vielleicht so ein Einzelunternehmer mit einem Chef, der dann quasi einen Laden betreibt und sich selbst ein Gehalt auszahlt oder so, wo das ganze Unternehmen dann keinen Gewinn macht, aber der Typ davon lebt oder so, vielleicht so in der Art. Aber eben keine Kapitalgesellschaft dahinter steht, die irgendwelche Gewinne abschöpft dann. Vielleicht ist das gemeint damit. Ansonsten werden die Kantone und Gemeinden am Ende vielleicht alles selber machen müssen, ja, wenn auf Dauer niemand da irgendwie Gewinn machen soll. Das finde ich ein bisschen komisch. Aber wiederum, die Produktion, die darf scheinbar Gewinne machen und die soll strikt getrennt werden vom Verkauf. Also diese nicht gewinnorientierten Verkaufsstellen sollen einkaufen sozusagen bei regulierten Unternehmen, die herstellen und die durchaus auch Gewinn machen dürfen. Ja, interessante Idee. Mal gucken, ob das wirklich so kommt. Ja, das geht ja jetzt in die Vernehmlassung und vielleicht gibt es dann auch Leute, die dann irgendwie denen erklären, das ist komisch, ja, das wird so nicht gehen, keine Ahnung. Vielleicht wird es auch funktionieren. Vielleicht wollen ja alle Kantone selber Cannabis verkaufen, ich weiß es nicht. Können sie auch gleich Bier und Schnaps verkaufen und so und Zigaretten. Naja, mal sehen. Der Online-Verkauf soll auch möglich sein. Jedenfalls steht da, der Bund soll die Möglichkeit erhalten, eine einzige Konzession für Online-Verkauf zu vergeben. Auch nicht gewinnorientiert wahrscheinlich, ja, wie auch immer das dann gehen soll, aber Interessant ist auf jeden Fall, dass Online-Verkauf überhaupt genehmigt werden soll. Das war ja in Deutschland auch eine große Diskussion und auch die Cannabis-Clubs dürfen ja zum Beispiel nicht Cannabis an ihre Mitglieder versenden. Also insofern durchaus auch ein heißes Eisen. Cannabis-Produkte sollen mit einer Lenkungsabgabe belegt werden, also so eine Art Cannabis-Steuer. Auch Standard eigentlich, jetzt auch nichts Besonderes, das wird eigentlich in jedem Cannabis-Gesetz so sein, was Legalisierung wirklich beinhaltet mit legalem Verkauf. Noch ein problematischer Punkt ist dann allerdings, Nulltoleranz beim Cannabiskonsum im Straßenverkehr soll weiterhin gelten. Ja, also da ein bisschen höheren Grenzwert braucht man schon. Ja, sonst hat irgendwie auch nur die halbe Miete mit der Legalisierung, wenn dann lauter nüchterne Leute verknackt werden, weil sie ein Auto fahren. Da bin ich auch gespannt, ob das so aus der Vernehmlassung rauskommt, wie es reingeht und was genau für ein Grenzwert dann gemeint ist mit Nulltoleranz überhaupt. Also 0,0 Nanogramm kann es ja wohl kaum sein. Besitz im öffentlichen Raum, noch ein paar Details. Also Besitz im öffentlichen Raum ist die Rede von 30 Gramm Cannabis, also unverarbeitet, Blüten, oder 15 Gramm Haschisch oder andere Cannabis-Extrakte. Also da wird unterschieden in Extrakte und unverarbeitete Blüten und es sind immer auch THC-Gehalte dabei. Also in der Öffentlichkeit höchstens 5 Gramm THC oder eben, um es einfacher zu machen, diese 30 Gramm Gras, 15 Gramm Hasch. Da wird dann auch nicht jedes Mal gemessen, sicherlich, ja, wie viel THC da genau drin ist in dem Stoff. Wenn man eben diese Werte nicht überschreitet, dann passt das halt so. Ähnlich beim Eigenanbau, nicht ähnlich, da kommt gleich nochmal der Besitz zu Hause, der kommt dann danach. Also Eigenanbau höchstens 3 weibliche Cannabispflanzen in einer Version und höchstens 5 weibliche Cannabispflanzen in der Blütephase in der anderen Version. Also sieht man auch, ja, das ist noch kein Vorschlag aus einem Guss, sondern da steht ja immer Minderheit dabei. Ja. Also eine Minderheit dieser zuständigen Nationalratskommission hat andere Vorschläge gemacht und die Mehrheit hat damit anderes beschlossen, aber diese Minderheitsmeinung wird noch erwähnt in diesem Papier und zur Diskussion gestellt. Ja. Also ob es dann am Ende 3 oder 5 blühende Cannabispflanzen werden, ist noch nicht klar. Und jetzt kommt eben das Gleiche auch im privaten Bereich, da gibt es auch eine Minderheitenmeinung. Und da geht es auseinander zwischen 75 Gramm THC und 120 Gramm THC. Und die gehen dann davon aus, dass das dann bei 75 Gramm THC, bei der Version, dass 100 Gramm getrocknetes, unverarbeitetes Cannabis 15 Gramm THC entspricht. Das wären 500 Gramm Gras zu Hause. Ja, man dürfte nach dieser Version 500 Gramm zu Hause besitzen. Also das ist schon eine stabile Geschichte, wenn man bei uns bedenkt, sind nur 50 Gramm, da haben die also wesentlich höhere, wesentlich sinnvollere Werte da, also gerade bei Eigenanbau, ja, wer selbst anbaut, hat eben mehr als 50 Gramm und mit 500 Gramm Obergrenze kommt man wohl sicherlich viel besser klar als mit unseren bescheuerten 50. Ja, und dann gibt es eben entsprechend wieder abgestuft, das gleiche nochmal für Haschisch und für Extrakte, dass man davon entsprechend weniger haben darf, um diese 25 Gramm THC zu erreichen, beziehungsweise in der alternativen Version sogar 120 Gramm THC, wo man dann also noch höhere Werte erreichen würde. Ja, interessante Sache. Wir sind sehr gespannt, drücken den Schwärzern die Daumen, dass das irgendwie in dieser Form durchgeht und dann ja, irgendeine Art legaler Handel tatsächlich möglich ist, wie auch immer, mit möglichst vernünftigen Bedingungen natürlich. Aber dann wäre die Schweiz tatsächlich das erste Land in Europa, das tatsächlich Cannabis als Genussmittel legalisiert und eben auch irgendeine Art von legalem Handel und Verkauf zulässt. Noch eine gute Nachricht aus Tschechien. Ich hatte schon berichtet über das Gesetz, das da im Parlament verabschiedet worden ist, aber da hat noch die Unterschrift des Präsidenten gefehlt und er hat unterschrieben. Damit ist endlich und rechtzeitig vor der Wahl die Cannabis-Reform in Tschechien in trockenen Tüchern unter Dach und Fach. Aber eben auch keine Legalisierung, wie ursprünglich geplant, wie bei uns. Die haben im Prinzip Deutschland nachgemacht, ohne die Anbauvereine. Also das wird dann zum 01.01.26 in Kraft treten. Und man wird 3 Cannabispflanzen selbst anbauen dürfen, bis zu 100 Gramm Cannabis zu Hause besitzen dürfen. Also auch da schon mal höher als Deutschland. Auch die haben gesehen, 3 Pflanzen und 50 Gramm ist Quatsch. Ja, und sind zu einer etwas höheren Obergrenze gegangen mit 100 Gramm. So weit, so gut, auch wenn das natürlich immer noch zu wenig ist eigentlich für richtigen Eigenanbau. Und man darf 25 Gramm in der Öffentlichkeit mit sich führen. Das wiederum wie in Deutschland und wichtig, weil natürlich jetzt gerade viel diskutiert wird darüber, ob vielleicht diese Obergrenze von 25 Gramm in der Öffentlichkeit reduziert wird in Deutschland. Das ist eine der wichtigsten Forderungen der Polizei Gewerkschaften und BKA und was weiß ich. Die ganzen Polizeivertreter, die sagen, sie könnten die Dealer nicht mehr richtig verfolgen, wenn die 25 Gramm haben dürfen. Aber eben solche Beispiele wie Tschechien und Schweiz, aber natürlich auch in Nordamerika zeigen, die haben alle Länder, die irgendeine Art ernsthafte Entkriminalisierung oder Legalisierung machen, eine höhere Grenze in der Öffentlichkeit, was man damit sich tragen darf, als 25 Gramm oder 25 Gramm aufwärts, ja, die beginnen bei 25 Gramm und gehen da nicht drunter. Und die machen auch keine Rückschritte. Ja, habe ich noch nie gehört, dass irgendwie in den USA oder Kanada oder sonst wo diese Menge, die man mit sich tragen darf, wieder reduziert wurde. Das wäre also eine sehr deutsche Angelegenheit, dass irgendwie diese 25 Gramm in der Öffentlichkeit jetzt ein großes Polizeiproblem wäre oder was. Ja. Und was auch noch dann gilt, ist, dass der Anbau von 4 bis 5 Pflanzen, also über diese 3 blühenden Pflanzen hinaus, nur eine Ordnungswidrigkeit ist und keine Straftat. Also da kann man dann auch mal noch ein Auge zudrücken, wenn einer dann 4 Pflanzen auf dem Balkon hat. Gratulation nach Tschechien, auf jeden Fall ein Fortschritt, wenn auch nicht so ein großer Schritt, wie ursprünglich mal geplant. Ein Rückschritt ist leider zu vermelden aus Thailand. Viele fragen uns immer, warum Thailand in der Karte, die sonst hinter mir ist, wenn Martin da ist und ich im virtuellen Studio hier sitze, da ist ja immer diese Karte hinter uns, hinter mir eingeblendet, die Weltkarte mit den grün eingezeichneten legalisierten Ländern der Welt, also im Moment nur Uruguay, Kanada und ein paar US-Staaten. Warum Thailand nicht dabei ist, weil da ja munter Gras verkauft worden ist in letzter Zeit. Und das liegt daran, dass es keine richtige Regulierung gab. Es gibt kein Gesetz in Thailand, das regelt, wie jetzt die Legalisierung von Cannabis vonstatten gehen sollte. Die haben es einfach nur von der Liste der verbotenen Substanzen gestrichen und die Regierung hat halt immer gesagt, das ist nur zu medizinischen Zwecken. Und ja, Legalisierung heißt für mich eben regulierter Verkauf oder geregelter Verkauf von Cannabis als Genussmittel, mindestens an Erwachsene. Und das war in Thailand nicht der Fall, jedenfalls nicht nach Aussagen der Regierung. Und Thailand ist eben politisch ein sehr chaotisches Land, wo man sich nicht darauf verlassen kann, dass jetzt, wenn das nicht verboten ist, da auch nichts passiert sozusagen. Ja, da will man schon eine vernünftige Regulierung, gesetzliche Regulierung sehen. Gerade wenn die Regierung sagt, ja, nee, nichts, nicht als Genussmittel. Und jetzt gibt es tatsächlich Rückschritte. Das, was sie immer gesagt haben, ist jetzt gesetzlich in Kraft getreten. Und ab sofort ist der Zugang zu medizinischem Cannabis, ja, was ja immer offiziell der Weg war, nur noch möglich für die Erkrankungen Schlaflosigkeit, chronische Schmerzen, Migräne, Parkinson und Appetitlosigkeit. Und man braucht ein Rezept, um in den Shops in Thailand Cannabis kaufen zu können, die dann auch ja, jetzt Apotheken quasi genannt werden, Cannabis-Apotheken. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für die Cannabiswirtschaft in Thailand. Mit jede Menge Shops, die jede Menge Gras verkauft haben in letzter Zeit, ohne Rezept. Und jetzt ja, werden wahrscheinlich viele von denen zumachen. Aber es wird auch gearbeitet an einem Telemedizinsystem. Unter anderem auch, um Mehrfachverschreibungen zu unterbinden, werden die auch verknüpft. Ja, da wird also geguckt, wer hat wie viel Telemedizin Gras schon verschrieben bekommen und dass jeder nur ein Rezept kriegt sozusagen, aber könnte auch darauf rauslaufen, dass man da mit Telemedizin relativ einfach ein Rezept bekommt in Thailand und damit dann wiederum die Sache einigermaßen verschmerzbar ist, zumindest wenn man nach Thailand reist und zum Beispiel unter Schlaflosigkeit leidet oder unter Appetitlosigkeit. Ich nehme an, dass jetzt die Schlaflosen und Appetitlosen der Welt zunehmend Urlaub in Thailand machen werden. Jedenfalls, sobald dieses Online-Medizinsystem läuft. Naja, und damit kann man dann in diesen Shops wieder einkaufen. Trotzdem wird Thailand damit nicht in der Weltkarte hinter uns auftauchen als legalisiertes Land, weil es nicht als Genussmittel offiziell geregelt ist. Kommen wir noch zu einem kleinen Hinweis auf Papiere, die aufgetaucht sind während meiner Abwesenheit sozusagen, auf die ich nur hinweise, wenn ihr die lesen wollt. Es gibt ein Positionspapier des BVCW, des Branchenverbandes der Cannabiswirtschaft und dessen Untergliederung sozusagen BCAV, der Branchenverband der Cannabisanbauvereinigungen oder Bundesverband. Naja, also ein CSC-Verband sozusagen beim BVCW und die haben Forderungen bezüglich Anbauvereinigungen gestellt, was verändert werden müsste, die regulatorischen Herausforderungen dargestellt und ich glaube 19 Vorschläge gemacht, was sich ändern sollte am Cannabisgesetz, beziehungsweise insbesondere in Bezug auf die Anbauvereinigungen. Da können wir mal reingucken. Dann gab es einen offenen Brief zum Verbot von Blüten. Da habe ich gesagt, da komme ich gleich nochmal drauf, ja, wegen dem Unterschied, dass der Streeck in einem Interview gesagt hat, er wäre dafür, medizinische Blüten zu verbieten und im zweiten Interview das nicht mehr gesagt hat. Es gab jedenfalls einen offenen Brief von vielen Akteuren in der Medizinszene, also Unternehmen, aber auch Wissenschaftler und so, die nochmal gesagt haben, warum Blüten wichtig sind für Patienten und warum die nicht verboten werden sollten. Ja, vielleicht hat das also Herrn Streeck erreicht. Und dann gab es noch einen Brief von Wissenschaftlern, die sich dafür ausgesprochen haben, dass Cannabis-Modellprojekte zur Cannabis-Abgabe genehmigt werden, die ja zuhauf bei der BLE, der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, liegen und auf Genehmigung warten und dann nichts passiert. Also Wissenschaftler fordern Modellprojekte. Könnt ihr euch auch angucken. Aus dem Ortsgruppenfunk noch kurz haben wir eine Meldung von der Ortsgruppe Rhein-Neckar, die sich zum gemütlichen Beisammensein auf den Neckarwiesen in Heidelberg getroffen hat. Und da waren auch ein paar Freunde und Bekannte dabei, loses Beisammensein mit 10 Leuten ungefähr. Da gab es neue Bekanntschaften, unter anderem mit einem Gewerkschaftsvertreter, schreiben die. Und es gab Inspirationen für künftige Hanftische und solche Treffen in lockerer Atmosphäre. Und außerhalb der Konsumverbotszonen sollten definitiv wiederholt werden, schreiben die. Leider, das eine Bild, das wir dazu haben, kann ich euch hier nicht zeigen. Beim nächsten Mal wieder. Nun gibt es noch ein paar Termine. Ich glaube, alle von DHV-Ortsgruppen. Ein Hanftisch der DHV-Ortsgruppe in Halle am 12.09. Am 13.09. Infotisch in Heidelberg. Dann eine Mahnwache mit Infostand in Halle am 14.09. 16.09. offener Hanftisch der DHV-Ortsgruppe Rhein-Neckar in Heidelberg. Dann nochmal Halle, offenes Gruppentreffen am 17.09. Und jetzt kommen nochmal zwei Ortsgruppen dazu, von denen man hier nicht so viel hört oder gehört hat in letzter Zeit. Die Berliner treffen sich mal wieder am 17.09. Und in Dresden trifft sich die Ortsgruppe am 18.09. Und das insbesondere habt ihr auch hier länger nicht gehört, denke ich. Dresden ist hoffentlich am Neuentstehen. Ja, also Dresdner, trefft euch als DHV-Ortsgruppe und macht mal einen Infostand oder eine kleine Aktion, wie auch immer, werdet aktiv. Das war's für heute. Liked dieses Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend. Und jetzt muss ich hier noch den Button für das Outro finden.